Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Es gibt viele Gründe, aus denen Menschen sich entscheiden, andere umzubringen. Habgier, Rache, Liebe oder Verzweiflung. Jedoch kommt es nur selten vor, dass jemand einfach aus reinem Spaß am Töten einen anderen Menschen das Leben nimmt.
Doch um genau so einen Fall geht es heute. Am Dienstag nach Ostern im Jahr 1990 klingelt bei Kriminalhauptkommissar Manfred Bock im saarländischen Nonnweiler das Telefon. Am Apparat ein Kollege vom Polizeirevier in St. Wendel. Eine Leiche wurde gefunden, mitten auf einer Wiese zwischen Schwarzenbach und Sötern. Bock nimmt an diesem Tag die Ermittlungen in einem der düstersten Fälle seiner Karriere auf.
Und wir freuen uns, dass wir heute Manfred Bock, den leitenden Ermittler im damaligen Fall, bei uns im Studio begrüßen dürfen. Herr Bock, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo.
Der Fall ist inzwischen ja schon 35 Jahre her. Inzwischen sind Sie im Ruhestand, damals haben Sie aber als Kriminalhauptkommissar die Ermittlungen geleitet. Was für Gedanken kommen Ihnen, wenn Sie heute daran zurückdenken?
Ja, es war eine aufregende, anstrengende und schreckliche Zeit, bis wir wussten, wer es war. Und die Leute hinter Schloss und Riegel waren.
Was macht den Fall für Sie so besonders?
Die Brutalität. Und für mich ist bis heute nicht klar, warum das passiert ist. Es war eine zufällige Begegnung und dann hat man so gehandelt, das verstehe ich heute noch nicht.
Fangen wir mal von vorne an. Also Sie werden an einem April-Dienstag vor 35 Jahren angerufen, weil zwischen Schwarzenbach und Sötern eine Leiche gefunden wurde. Das ist im nördlichen Saarland. Was ging Ihnen bei diesem Anruf als erstes durch den Kopf?
Es war eigentlich Routinefall. Ein Kollege von mir war schon vor Ort, der Dienst hatte. Wir hatten ja kein Telefon damals, Handy gab es noch nicht. Das ging also alles über die Polizeiwache. Und die kamen zu mir und haben gesagt, der Kollege braucht dich. Dort und dort liegt eine Leiche, du sollst da hinkommen.
Und was erwartete Sie damals auf der Wiese? Was haben Sie da gefunden?
Ja, es lag auf niederen Gestrüpp, lag eine unbekleidete Leiche, Kopf nach unten, recht guten Zustand die Leiche und der Kopf war entsprechend zugerichtet.
Und wie fängt man an in so einem Fall? Wie starten da die Ermittlungen?
Ja, indem man die Hände in die Hosentasche macht und man nur guckt, dass alles sich anschaut, was ist los, was liegt an. Und dann kamen eben die nächsten Schritte, die wir abgesprochen haben. Die Rechtsmedizin aus Homburg ist dazu genommen worden, um sich das anzusehen. Wir haben uns das angesehen, soweit man das vor der Spurensuche machen kann. Und dann geht die Arbeit los. Das Erste war, mal zu fragen, bei der Zentrale in Saarbrücken, gibt es eine vermisste Person? Wir hatten keine, das wussten wir ja in unserem Bereich. Nur sind wir jetzt Grenzbereich. Wir können in Kreis Birkenfeld gucken, wir können in den Kreis Trier gucken, also Zisch, Neuhütten da oben. Und da sind die Verbindungen ja sehr, sehr eng. Und da haben wir also jetzt unsere Zentrale also unterrichtet und versucht, gibt es da irgendjemand, der vermisst wird und dem man nicht weiß, wo er ist.
Wenig später wurde dann die Leiche als der 20-jährige Thomas L. aus Bernkastel-Kues identifiziert, der seit knapp 3 Wochen vermisst wurde. Wie kamen Sie denn zu dieser Erkenntnis?
Ja, das waren die Maßnahmen, die innerdienstlich gelaufen sind. Das LKA in Saarbrücken hat sich natürlich aufgrund der Grenznähe auch sofort mit dem LKA in Mainz in Verbindung gesetzt, hat die Daten, die wir hatten, durchgegeben, die Beschreibung der Person und so weiter. Und da war es also recht schnell, hatten wir also dann den Namen und da hat man gesagt, so jemand ist da überfällig.
Das heißt, Sie haben keine Fotos verglichen oder wie man das heute vielleicht machen würde, Tattoos oder Merkmale, das konnten Sie nicht, sondern Sie haben gesagt, okay, hier wird jemand vermisst und das passt auf die Leiche.
Ja, wir hatten ja Fotos, das ging nicht aufgrund der Verletzung und dann hat man nur eine allgemeine Beschreibung. Etwa, man vermutet das Alter, man kann die Größe in etwa messen und die Auswahl ist da auch nicht so sehr groß von Leuten, die länger unterwegs sind.
Und wie liefen die Ermittlungen dann weiter? In welche Richtung ging das Ganze dann?
Ja, dann kamen die ersten Schritte. Der Rechtsmediziner war da. Die endgültige Identifizierung ist dann bei der Obduktion erfolgt. Dann wussten wir, dass der junge Mann aus Bernkastel ist unser Toter. Ja, und dann mussten wir zweigleisig fahren. Wir hatten einmal bei uns zu Hause, also in St. Wendel, vor Ort geguckt, was ist denn da, gibt es irgendeine Verbindung, ist da irgendwas passiert? Und gleichzeitig natürlich auch in Bernkastel sehen, welchen Raum lebt er, wo ist sein Umfeld und das alles muss abgeklopft werden. Wie gesagt, er war 3 Wochen weg.
Und was kam dabei heraus?
Ja, es war recht schwierig, auch mit den jungen Leuten zu sprechen. Die hatten den ja nur samstags abends noch gesehen, mitgenommen nach Bernkastel. Und dann hatten die sich aus den Augen verloren in der Diskothek. Völlig normal, die sind zusammen hingefahren und haben dann geguckt, wieso kommen sie wieder heim. Es war ja nicht weit.
Wo haben die denn gefeiert genau?
Das war, glaube ich, U-Bahn nannte sich das. Das ist in Kues, direkt am Ufer. Da war eine Diskothek.
Und da hat das Opfer mit seinen Freunden gefeiert?
Ja, in der Disco haben die gefeiert. Die waren da nicht als Gruppe zusammen, sondern die haben da gefeiert. Und er ist dann irgendwann allein über die Brücke gegangen, wollte wahrscheinlich zu Fuß nach Hause gehen. Weil das, wie gesagt, ich schätze, das ist Brauneberg 3 Kilometer, 4 Kilometer, weiter ist das nicht. Ja, und dann war nachher das Loch. Es hatten keiner mehr gesehen. 3 Wochen später hatten wir ihn da liegen.
Gab es denn irgendwelche Verdächtigen zu dem Zeitpunkt?
Nein, gar nichts. Das war alles unauffällig.
Es fehlte also komplett eine heiße Spur in dem Fall. Daraufhin sind Sie persönlich ja auch nach München gefahren, um den Fall in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vorzustellen. Wie war das, den Fall damals im Fernsehen zu präsentieren?
Ja, das war eine spannende Erfahrung. Wir hatten das Glück, der Ermordete, der hatte in dieser Nacht, das hatten wir herausgefunden, eine ganz seltene Jacke an von Autorennen. Von Lotus, glaube ich, war es, gestammt hat. Wir konnten auch dann, weil es eine ältere Jacke war, sogar jemanden gefunden, der sowas hatte, auch die entsprechenden Sticker hatte, sodass wir das einigermaßen rekonstruieren konnten. Und das war der Aufhänger, dass XY es genommen hat, weil sie was hatten, um konkret zu fahnden. Ansonsten hätten sie uns nicht genommen. Also die Jacke war unser Glück, dass wir da in die Sendung gekommen sind.
Weil sonst wäre es wahrscheinlich sehr, ich sag mal, beliebig gewesen, oder?
Ja, das ist ja schwierig für die, wenn die nur haben, dort ist jemand verschwunden und dort wird er gefunden, wenn die keine konkreten Fragen stellen können. Und die hatten wir ja auch nicht. Die Fragen waren alle gestellt mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, hauptsächlich in Bernkastel.
Und tatsächlich ging dann nach dieser Sendung auch ein entscheidender Hinweis ein. Welcher war das?
Jemand hatte die Sendung gesehen und hat mit jemand aus der Familie am nächsten Tag darüber gesprochen. Die wussten ja nichts davon. Also die Mutter hat die Sendung gesehen und hat am nächsten Tag mit einem Sprössling darüber gesprochen, hat gesagt, hast du das? Das ist doch ganz in unserer Nähe gewesen. Und dann sagt diese Person, ich weiß, wer das war. Und hat einen Hinweis auf jemanden gegeben.
Und dann sind Sie bei dem vorbeigefahren, oder? Was haben Sie dann gemacht?
Nee, den haben wir schon gekannt. Der war also bei den Befragen im Umfeld und auf Deutsch gesagt, wer schickt sich denn in Bernkastel nicht so? Dann guckt man mal, wer hat denn schon mal eine Schlägerei gehabt oder ist da nicht so sauber, geht mit allem um. Da hatten wir mit denen schon gesprochen, mit unseren Leuten, die wir später identifiziert haben. Aber wir wussten nichts. Und dann kam dieser Anruf, der dann auch über eine vertrauliche Mitteilung gelaufen ist.
Was heißt das, eine vertrauliche Mitteilung? Was ist das denn?
Das ist eine Person, die sich dann einem Kriminalbeamten gegenüber äußert und vom Gericht wird dem Vertraulichkeit zugesichert. Das heißt, er wird nicht persönlich angegangen, nur von dem Polizisten, mit dem sie Kontakt hatte. Wir durften also, obwohl ich es nachher wusste, konnte mir es zusammenreimen, wer die Mitteilerin war, aber wir durften nicht mit ihr persönlich sprechen. Das ging alles über einen Kollegen, der das entgegengenommen hat.
Sie hatten dann also einen klaren Verdächtigen, aber noch keine direkten Hinweise.
Nein, wir hatten einen Namen, wir wussten, wer das ist. Aber dann hat auch noch kurioserweise an der Geschichte, die diese Person gehört hatte, hat eigentlich wenig gestimmt vom Tatablauf. Aber wir hatten einen Faden wieder. Das war für uns wichtig.
Sie hatten dann also einen Hinweis für einen Verdächtigen. Später kam aber noch ein zweiter dazu. Wie kamen Sie auf den zweiten Verdächtigen?
Ja gut, wir wussten natürlich, wie die Gruppen unterwegs waren, wer mit wem unterwegs war, da zum Trinken ging, das wussten wir natürlich von den Leuten. Und dann kam jetzt dieser Hinweis, da hat wenig gestimmt zum eigentlichen Tatablauf, aber die Personen haben gestimmt.
Und die beiden waren dann einfach die üblichen Verdächtigen, die sehr gut zu diesem Hinweis gepasst haben.
Es war nur der Haupttäter, auf den kam der Hinweis. Und so sind wir dann auch, nachdem wir nicht weitergekommen sind, also mit den beiden Tätern sind wir nicht weitergekommen. Wir haben auch die mal ziemlich in Ruhe gelassen, weil wir wussten, so einfach mit denen ist es nicht. Bis wir dann irgendwann, ich kann mich erinnern, das war ein Freitagmorgen, habe ich zum Kollegen gesagt, wir gehen dahin und holen uns den.
Und woher kam dieser Entschluss? War das so aus der Intuition raus?
Das war die Überlegung, wen könnten wir am ehesten dazu bewegen, uns was zu sagen. Also das schwächste Glied, wenn man so sagt. Und da hatten wir eben Glück. Mittags um 2 Uhr hat er uns erzählt, wie es war.
Wie läuft denn so ein Verhör überhaupt ab? Also kann man sich das vorstellen wie im Fernsehen mit dem guten Polizisten und dem bösen Polizisten? Oder was hat man da für Taktiken?
Ja gut, es ist viel Gespräch. Sie müssen sich vorstellen, man muss einen überzeugen, sowas zu erzählen, was da passiert ist. Bis der das mal geschluckt hatte und soweit war, dann sagt er, gut, ich sag's. Das war mittags um 2 Uhr, glaube ich, sowas. Ging dann bis abends, ich glaube 7 Uhr, bis wir das alles geschrieben hatten. Wir haben ja noch mit der Schreibmaschine da geübt. Das war ja alles andere Zeit.
Ist das denn üblich, dass so Verhöre so lange sich ziehen können?
Ja, das war... Er konnte was trinken, er konnte was essen. Er hat nichts genommen, so viel ich weiß, außer was zu trinken. Und ja, das Gespräch läuft ja auch. Man muss das immer wieder wiederholen, so anfangen, bis man ihn mal ihm klar macht, dass es das Beste für ihn auch ist, das zu sagen. Und das war auch nachher, ich habe ihn nachher noch einmal gesehen, in der JVA in Wittlich, in der Jugendabteilung. Und da hat er gesagt, es war gut, dass ich das da gesagt habe. Da war er also froh drüber.
Der Jüngere hat also die Tat gestanden. Was hat er denn erzählt? Was ist damals in der Nacht passiert?
Ja, die waren da an der Brücke, in Bernkastel an der Brücke. Dann kam diese Person, für sie unbekannt, kam nachts allein über die Brücke und ist dann Richtung Mülheim, Braunerberg. Und da sind sie ihm nachgegangen. Und der hat das offensichtlich gemerkt.
Warum sind die ihm nachgegangen?
Weiß man nicht. Warum? Die haben da gesessen, einiges getrunken und sind dem nachgegangen und haben den da gefangen.
Gefangen heißt was genau?
Also die haben den dann gepackt und traktiert, haben den dann da waren ja unten, die sind heute zugemauert, waren ja diese Keller an dem Parkplatz vorbei.
In Bernkastel-Kues.
Ja, da unten. Da waren ja solche Kellereingänge. Die sind jetzt, danach sind die zugemauert worden. Und da haben sie einen gesetzt, gefesselt. Und dann ist der eine ist das Auto holen gegangen, der Jüngere, der hat das Auto seines Vaters geholt und der andere hat eine Kurzhandel geholt. Der hat nicht weiter weg gewohnt. Ja, und dann haben sie den da rausgeholt. Auf der Fahrt ist dann ein Dritter mit ins Auto eingestiegen. Zufällig haben sie den getroffen in der Stadt. Als der mit dem Auto gekommen ist, hat er den Dritten dazugesetzt, hat ihn mitgeholt, will ich nicht mitfahren. Und der ist da gedudelt eingestiegen und ist mitgefahren. Wusste gar nicht, was los war, nur fahren mal. Und dann sind sie da unten hin, haben den dann hinten, da war eine große Mulde, das war ein Kombi, da war eine große Lademulde gegen den Schmutz. Und da ist der Haupttäter mit dem Opfer da hinten hin. Und dann sind die gefahren.
War Thomas L. da schon tot?
Nee.
Oder?
Nein, nein. Er hat also gelebt, bis er bei uns oben war. Es gibt auch keine Erklärung dafür, oder ist uns gegeben worden, wie die den Weg gefunden haben. Man muss sich vorstellen, das ist die alte B52, die parallel zur Autobahn verläuft. Und da ist zwischen den Ortschaften, geht da ein Wiesenweg, der geht durch ein Tal, das normalerweise feucht ist um diese Jahreszeit, war es aber nicht jetzt, und fahren dann einen Hügel hoch, etwa 300 Meter, oben bis auf die Kuppe, wo so eine Hecke ist.
Also war es wahrscheinlich Zufall, dass sie gerade da im Saarland sich entschieden haben.
Jetzt konnte uns niemand erklären, also der Haupttäter hat ja nicht mit uns gesprochen, der andere, der wusste nicht, wie da hingekommen ist. Den Eindruck hatten wir.
Weil er auch betrunken war, mitten in der Nacht. Dann kommen diese 4 Männer also an der Wiese im Saarland an und was ist dann passiert?
Ja, da ist die Beschreibung nicht so eindeutig, was da wirklich war. Was der Jüngere uns gesagt hat, dass der andere den das Opfer mit der Kurzhandel erschlagen hat. Und so hat auch das Gesicht ausgesehen. Also das war zerstört.
Ein Teil vom Schädel also?
Ja. Was da jetzt genau passiert ist, da ist nichts dazu gesagt worden.
Sie haben gerade schon gesagt, der Haupttäter hat nicht mit Ihnen gesprochen.
Nein.
Auf welche Aussagen haben Sie sich denn dann verlassen können? Also von dem Jüngeren, mit dem konnten Sie sprechen? Und mit dem zufälligen Mitfahrer, hat der ausgesagt?
Ja, der zufällige Mitfahrer, ich glaube dem da sogar, dass der also so viel Alkohol hatte, dass er 3/4 der Zeit mindestens geschlafen hat im Auto und dass der gar nicht, ob der überhaupt ausgestiegen war, wusste der gar nicht mehr. Und der Zweite, der Jüngere, ist auch sehr vage geblieben bei dem Ganzen da oben, was da war. Und der Haupttäter hat ja nicht mit uns gesprochen.
Zu dem Zeitpunkt saß der Hauptverdächtige aber auch schon im Gefängnis, ist es richtig?
Ja.
Für was?
Das waren Raubüberfälle. Damit waren wir ja nicht befasst. Das waren ja Dinge, die hier gelaufen sind, also im Bereich Trier, Bernkastel.
Aber die Verurteilung für den Mord kam dann quasi noch obendrauf auf seine Strafe dann?
Ja, da kam was Neues, ja.
Und kam vor Gericht dann irgendwie raus, warum das Ganze passiert ist, warum die Männer so gehandelt haben?
Gut, bei der Vernehmung der Beschuldigten ist man ja als Zeuge nicht dabei. Man muss ja draußen bleiben, sodass wir also das, was da drin gesprochen haben, das wussten wir ja nicht.
Aber Sie in Ihrer Arbeit haben nie erfahren, warum die beiden den Thomas L. dann umgebracht haben.
Ja gut, ich glaube, der Jüngere, der wusste das selbst nicht, weil er ja nicht so sehr helle war. Eigentlich bedauernswerter Kerl war er, der geschafft hat, wie verrückt, jeden Tag 12 Stunden inklusive samstags und sonntags, wenn es sein musste, und dann abends einen drauf gemacht hat. Und dann hat er das nicht mehr so gecheckt.
Wie kamen Sie denn, wenn Ihr Hauptverdächtiger nichts ausgesagt hat, wie kamen Sie denn dann zu dem Schluss, dass er der Haupttäter gewesen sein muss? Das fragt man sich dann, wenn man eben nicht dabei war, ne? Wie kann das dann sein? Wie können Sie das so sicher rekonstruieren, dass es dann nachher heißt, ja, das ist ganz sicher unser Haupttäter?
Gut, die Schilderung von dem Jüngeren, die war natürlich schlüssig. Und der dritte Mann, der mitgefahren ist, er konnte auch noch Bruchstücke uns bestätigen. Das hat die Aussage des anderen wieder gestützt, dass das stimmt. Das war auch schlüssig eigentlich.
Die jungen Männer wurden dann ja zu 8 und 10 Jahren hart verurteilt. Damit war die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Denn später stellte sich nochmal heraus, dass die beiden Männer nach der ersten Tat es sogar noch auf ein zweites Opfer abgesehen hatten. Was ist da passiert in Bernkastel-Kues?
Ja, das war ja die Zeit nach der Wende. Und da war ein junger Mann, der hier gearbeitet hat in Weinbergen, der aus der ehemaligen DDR gekommen war, hier Arbeit gesucht hat und der am Wochenende in Bernkastel war. Und der kam auch nachts wieder über diese Brücke angeschickert und da haben die auch versucht, den wieder zu greifen. Nur der war sehr behende, der ist dann die Mauer runtergesprungen auf die Parkplätze, die paar Meter, ist schon mutig und ist durch die Mosel geschwommen. Mit den Sommerkleidern.
Das ist auch sehr riskant.
Ja gut, es war, was wir nachher gehört haben, es war ein ausgebildeter Kampfschwimmer in der DDR-Armee. Er war also ein hervorragender Schwimmer und nur deshalb hat er es auch geschafft. Sonst hätten wir den wahrscheinlich an der nächsten Schleuse gefunden.
Vermutlich, ja.
Ja.
Also hat der Mann wirklich Glück gehabt und generell war es dann auch ein Glück, dass sie die beiden Täter gefunden haben, weil hätte ja auch sein können, dass es nochmal ein drittes Mal passiert.
Auszuschließen war das nicht.
Wie ist das denn so für Sie, wenn man einen anderen Job hat, dann macht man nachher die Tür zu abends, geht nach Hause und denkt dann vielleicht nicht mehr so viel drüber nach. Aber konnten Sie nach den Verhören und nach diesem Fall, konnten Sie dann abschalten oder haben Sie da immer was mitgenommen?
Ja, das Abschalten oder Verarbeiten geht sehr gut im Kollegenkreis. Man sitzt zusammen und dann man isst, man trinkt was und dann wird das alles nochmal durchgehäschelt und man spricht über alles, was einen betrifft oder bedrückt. Und so geht die Verarbeitung los, aber man nimmt schon einiges mit nach Haus. Das lässt sich nicht vermeiden.
Hat dieser Fall dann später in Ihrer Arbeit nochmal was bewegt, wo Sie dann vielleicht gesagt haben, ah, da sehe ich Parallelen oder so? Im Fernsehen sieht man das ja immer, dass dann die Ermittler da irgendwelche Muster erkennen und dann. Das ist aber wahrscheinlich in der Realität nicht ganz so, oder?
Nee, das ist nicht so. Jeder Fall ist anders. In jedem muss man ein neues Netz spinnen, um was zu fangen.
Und wie machen Sie das? Sie hatten ja am Anfang gar keine Spur. Und ich kann mir das jetzt auch schwerlich vorstellen ohne Computer. Wie ging das damals?
Ja, wir haben natürlich die Erschwernis gehabt, dass wir ja zu Hause St. Wendel saßen. Der normale Dienst musste weiterlaufen und jeden Tag sind wir ja hingefahren, nach Bernkastel gefahren. Das hat bedingt, wenn abends die Teams zurück waren. Wir haben natürlich über Telefon in Verbindung gestanden, wir haben uns getroffen und abends war immer noch eine Stunde Nachbereitung. Was habt ihr, was habt ihr, was habt ihr? Was passt noch zusammen? Man muss alles lesen. Der Bildschirm war nicht da. Es ist geschrieben worden und dann muss man das alles lesen und auswerten. Unser damaliger Chef, der war in Urlaub, als es passiert ist, der hat nachher sich das Ganze auch nochmal geholt und hat das unvoreingenommen, als er nochmal gekommen ist, alles das gelesen, was wir alles geschrieben hatten. Wir haben sogar den Psychologen da dazugezogen, der sich das mal angeguckt hat, über alle. Alles, was gesprochen worden ist und was geschrieben worden ist, der das ausgeguckt hat, wo gibt es einen Haken für ihn, den wir übersehen haben, aber da war keiner.
Jetzt sind Sie ja im Ruhestand. Vermissen Sie manchmal die Kriminalarbeit oder sind Sie froh, das an andere Leute abgegeben zu haben?
Nee, ich bin froh, dass das Jüngere machen. Man soll sich nicht überschätzen.
Zwei junge Männer von der Mosel lauern einem 20-Jährigen auf einer Brücke in Bernkastel-Kues auf, fesseln und foltern ihn und bringen ihn letztendlich auf eine Wiese im Saarland, um ihn dort zu Tode zu prügeln. Herr Bock, vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit.
Mehr zu dem Fall und anderen Verbrechen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.